Was geht ab und herzlich willkommen zu Schlümbergs Podcast für Samstag, den 2. Mai 2020. Wie geht's euch da draußen? Na, alles gut bei euch in euren Quarantänebutzen, in euren miefigen, stinkigen, piefigen kleinen Wohnungen, Häusern, keine Ahnung, wo ihr gerade untergekommen seid. Langsam wird es doch endlich schön draußen, oder? Wir haben jetzt so eine Art von Aprilwetter. Es wird so ein bisschen, ja, so, es regnet 3 bis 4 Mal am Tag, also zumindest da, wo ich wohne. Dann zwischendrin ist wieder richtig schöner Sonnenschein, aber man kann schon fast ohne Jacke raus. Aber seid nicht so blöd und geht ohne Mundschutz raus. Ich, Schlaumeier, war vor 2 Tagen im Supermarkt und dachte mir, hey, cool, hey, alle hier, alle haben Mundschutz an, super, es funktioniert doch. Und dann habe ich gemerkt, oh, meiner ist noch zu Hause. Und dann durfte der Schlimmbonato wieder ins Auto steigen, zurück nach Hause und sich seinen Mundschutz holen und dann sich gut hinter seinem Mundschutz verschanzen und aufpassen. Hey, und heute, Leute, heute war ich im Supermarkt nochmal. Ich bin eigentlich ständig, ja, warum eigentlich? Okay, meiner Frau geht zurzeit nicht so gut und ich bin halt derjenige, der sich so ein bisschen so ums Grobe kümmert. Und da gehört unter Umständen Einkaufen dazu. Unter Umständen, wieso unter Umständen? In der Regel, meine ich, gehört Einkaufen mit dazu, vor allem schwere Wasserkästen schleppen. Ich verstehe selber nicht, warum man unbedingt Wasser aus der Flasche trinken muss, wenn man noch geiles Leitungswasser hat, wobei wir extrem krass kalkhaltiges Leitungswasser haben. Also, wenn man ein bisschen empfindlichen Magen hat, ist in Ordnung. Es nervt mich halt einfach nur, weil wir haben das beste Wasser auf der Welt hier in Bayern, aber es ist halt so krass kalkig. Was willst du machen, ne? So, jedenfalls, ich war im Supermarkt und das ist doch das Beschissenste an dieser ganzen Mundschutzgeschichte. Ich habe so einen Mundschutz aufgesetzt, so einen Community-Mundschutz, den meine Mama gemacht hat. Wunderschön, aber mit Brille. Die Scheiße beschlägt die ganze Zeit und das kotzt mich so an. Und ich war richtig aggressiv und ich habe mir auch noch so Stoffhandschuhe angezogen, weil ich finde diese Latex-Handschuhe super unhygienisch. Ich glaube, darunter, unter den Handschuhen, keimt ja eigentlich letztendlich alles wie die Sau, oder? Und danach ziehe ich es wieder aus und dann ist alles noch schlimmer. Ich habe einfach Stoffhandschuhe angezogen. Die habe ich jetzt im Auto gelassen. Wenn da irgendwelche Viren dran sind, dann sind die morgen früh tot. Schätze ich mal, oder? Müsste doch eigentlich safe sein. Also, so eine Art Baumwollhandschuhe habe ich mir angezogen. Alles cool. Und damit konnte ich aber kein Handy bedienen. Mit der Schutzmaske konnte sich das Handy mein Gesicht nicht erkennen. Da musste ich ständig die Handschuhe wieder ausziehen, um auf dem Handy die Deutschlandkarte oder um die WhatsApps zu sehen, beziehungsweise meine Einkaufsliste. Boah, ich muss wieder auf Stift und Zettel umsteigen. Corona zwingt uns umzudenken. Und die ganze Zeit, ey, wie ein Maulwurf bin ich da durchgelaufen. Immer die Brille runter, ich sehe, dann hier durchgelaufen, dann war ich am Regal, Brille wieder auf, ausgeatmet, wieder voll beschlagen. Es nervt, Leute, es nervt. Ich muss jetzt endlich mir überlegen, mir Kontaktlinsen zu besorgen. Ich hasse es. Und alle Brillenträger können es bestimmt nachvollziehen. Mit Brille und Mundschutz im Supermarkt ist zum Kotzen. Es hat mich wirklich, wirklich aggressiv gemacht. Man hatte eh schon Beklemmungen unter der Maske, oder? Und dann kommst du mit den Leuten ins Gespräch und was ich am beschissensten finde, ist, du siehst nicht mehr diese einfachen, wichtigen, zwischenmenschlichen Dinge wie, lächelt mich jetzt jemand an oder nicht? Also irgendwie merke ich schon, dass es wichtig ist, zu sehen, ob jemand lächelt, oder? Man guckt sich an, man macht so diesen Nickgruß, man smilet kurz, hi oder so, und dann sage ich so, hi, hallo, und dann so, hä, was? Und dann dieses Dumpfe unter der Schutzmaske, aber da müssen wir jetzt durch. Da müssen wir durch. Und irgendwie habe ich so ganz komisch dieses Gefühl, das wird bleiben. Aber es kann doch nicht sein, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden noch 1-2 Jahre lang mit Schutzmaske rumlaufen müssen. Obwohl es natürlich so super Infizierer gibt, so Leute, die meinen, ey, wir müssen uns jetzt unbedingt alle infizieren. Ich habe schon wieder Bilder auf Twitter gesehen, da kommt mir einfach das Kotzen. Ey, Wahnsinn, oder? Sollen die sich doch bitte alle infizieren, aber dann am Krankenhaus fragen, wo haben sie sich infiziert? Auf einer Anti-Lockdown-Demo. Aha, okay, gut, dann haben wir heute leider kein Krankenbett für Sie. Leider heute kein Foto für dich, mein Freund. Ja, so stelle ich mir das vor. Okay, so, ich habe heute übrigens, muss ich mal sagen, vielen, vielen herzlichen Dank an Christina von Dein Ingolstadt. Die kam heute bei mir vorbei und hat mir als Revanche, obwohl sie mich eh schon sponsert, eine Schanzer-Tasse von Dein Ingolstadt vorbeigebracht. Wie nice ist das denn, oder? So sieht das Dein Ingolstadt-Logo aus und da steht Schanzer drauf. Ja, in allen möglichen Schriften. Hashtag Schanzer, 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 Schanzer. Einfach nur Schanzer. Bei mir steht wenigstens auch Wuff, 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 Wuff drauf. Nee, aber man merkt, es sind die gleichen Tassen. Oh! Und das war auch eine Tasse, die wir vorgeschlagen haben als Alternative zu Orange. Mit dem Orange und Blau habe ich gesagt, nee. Nein, Türkis wäre cool gewesen, aber Blau nicht. Aber trotzdem, ich finde die Tasse sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich werde meinen Kaffee draus trinken. Und ihr da draußen wollt bestimmt wissen, warum die Ingolstädter eigentlich die Schanzer sind. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört, dass die Ingolstädter Fußballspieler sich Schanzer nennen, beziehungsweise dass es der Spitzname ist von denen. Es gibt sogar einen Baseballverein aus Ingolstadt, die Ingolstädter Schanzer. Und das rührt aus dem, lass mich nicht lügen, aus dem 16. Jahrhundert, ich glaube 1536, 37, da hat die Stadt Ingolstadt, wurde umgebaut in die bayerische Landesfestung. Jawohl, Ingolstadt war nämlich mal Sitz der Fürstenfamilie, quasi so der König. Aber ich glaube, in Bayern gab es gar keinen König bis zu Ludwig dem I. oder so. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall war aber der Regierungssitz von Bayern oder der Fürst von Bayern, die lebten damals in Ingolstadt, wenn ich das damals in der Schule richtig mitbekommen habe. Und da gibt es auch ein schönes Schloss in Ingolstadt, wo heute das Armeemuseum drin ist. Es gibt den alten Herzogskasten, das ist das alte Schloss, das ist so eher so eine Art romanischer Bau mit Zinnen und so. Und eben auch die Hohe Schule, was die allererste Universität von Bayern war. Ja. Okay, jetzt aber zurück zur Schanz. Ingolstadt wurde zu einer Festungsstadt ausgebaut mit so Bollwerken. Wir haben einen alten mittelalterlichen Stadtkern mit so jetzt aktuell noch Resten einer Stadtmauer. Und dann gibt es einen grünen Ring um diesen Stadtkern herum. Das habe ich so, glaube ich, bis jetzt nur in Magdeburg gesehen. Auf jeden Fall, das ist ein Ring von mehreren hundert Metern, der so leicht abgesenkt ist. Und in diesem grünen Ring stehen mehrere sehr, sehr dickwandige, aus rotem Backstein gebaute Bollwerke. Die haben richtig, richtig dicke Wände, so ein bis zwei Meter dick. Ist richtig, richtig krass. Und die werden heute genutzt als Probenräume, Künstlerwerkstätten und so weiter. Und die Dächer von denen sind begrünt. Da stehen richtig Bäume mit dicken Stämmen drauf. Ist total krass. Und weil diese Stadt sich quasi so verschanzt hat hinter diesen Bollwerken, ne, im 30-jährigen Krieg, die Schweden haben Ingolstadt belagert und so weiter, nennt man Ingolstadt eben die Schanz, ja, also weil wir halt verschanzt sind in Ingolstadt. Und deswegen sind die Ingolstädter die Schanzer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja. Und die Fußballer nennen sich auch die Schanzer. Und ich war zum Beispiel in der Grundschule auf der Schanz. Ja, also in Ingolstadt ist alles schanzig und verschanzt und genau, so schaut's aus. Ja, was gibt's noch Spannendes über Ingolstadt zu erzählen? Machen wir es kurz. Es gibt von dem Gustav Adolf von Schweden, der die Stadt belagert hat, dem haben es, glaube ich, das Pferd unterm Arsch weggeschossen und das steht jetzt immer noch ausgestopft im Armeemuseum, also in diesem neuen Schloss. Das ist so ein weißes, schönes Schloss mit, sieht ganz schön aus, ganz süß, ja. Ingolstadt hat aufgrund der allerersten Uni, spielt in Ingolstadt quasi auch die Geschichte von Frankenstein. Ja, die Mary Shelley, so hieß die Autorin von Frankenstein, die hat gesagt, es spielt in Deutschland, irgendwie im Süden von Deutschland ist dieser Arzt Dr. Frankenstein, der dieses Monster erschafft und hat es ein bisschen recherchiert, hat rausgefunden, ah ja, Ingolstadt, da ist eine Uni mit einer medizinischen Fakultät Und dort hat sie quasi dann, das hat sie als Handlungsmittelpunkt ihrer Geschichte festgelegt. Tja, interessant, oder? Das heißt, die Frankenstein-Geschichte, die spielt in Ingolstadt. In Ingolstadt an der Hochschule quasi. Und da es gibt immer noch ein medizinhistorisches Museum. Und ich glaube, das war auch die Medizinuni. Ich weiß es nicht. Aber es gibt ja auch so einen alten Hörsaal und so. Also eigentlich ganz spannend. Und seit das so ein bisschen in das allgemeine Bewusstsein der Stadt vorgedrungen ist, gibt es natürlich auch so Führungen, so Frankenstein-Führungen durch die Stadt. Ich persönlich habe noch keine mitgemacht, aber irgendwie finde ich es ganz spannend. Und das war's. Irgendwann ist dann die Hauptstadt Bayerns damals nach Landshut verlegt worden. Damit ist dann aber auch die Uni nach Landshut gezogen. Und dann viel, viel später ist dann die Hauptstadt nach München gezogen. Aber Ingolstadt war so quasi so die erste Hauptstadt Bayerns, die erste Universitätsstadt Bayerns. Und natürlich dadurch auch war die halt besonders als Festung auch abzusichern. Und dadurch eben die Schanz. So, hey, das war jetzt ein kurzer Exkurs nur zu diesem Becher. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, war, wie hat das damals eigentlich funktioniert mit unseren Erkan und Stefan Interviews. Ich dachte mir, das hätte ich schon längst mal erzählt, aber wie es halt so ist, man trifft einen Haufen Leute ständig und muss oft dieselben Fragen beantworten und man hat das Gefühl, boah, das habe ich jetzt schon tausendmal erzählt, aber offenbar habe ich es hier im Podcast noch nicht erzählt und es ist auch spannend, es ist krass interessant, weil, also ist ja kein Geheimnis, das habe ich zumindest schon mal erzählt, wir haben die Ali G Show, die hat uns mit inspiriert, technisch, wie können wir überhaupt unsere Idee von, wir wollen eine Art Wayne's World, so Piratensender, Powerplay für unsere Hoods, für unsere Neighborhood machen. Also Sendung mit der Maus, artige Beiträge wollten wir machen. Hey, wie funktioniert eigentlich ein Atomkraftwerk? Oder was ist ein Frauenhaus? Oder keine Ahnung, wisst ihr, was ich meine? Ne? Und das wollten wir halt einfach ergründen und auf unsere Art und Weise präsentieren, Wissen vermitteln für den Heiko, für den kleinen Horst, für den Pitbull Rado und so weiter, für unser Universum. Und wir wussten nicht so ganz genau, haben das damals unseren Produzenten von Hetna TV, für den Hoffmann und Voges, haben wir das damals erzählt. Und die haben uns damals eine Ali G VHS gezeigt, haben gemeint, so ungefähr. Und wir, ja genau so. Und haben uns das angeguckt und dann haben wir angefangen, eben auch solche Interviews zu machen. Und Leute, das war nicht so einfach, weil wir waren doch schon so ein bisschen bekannt. Der erste Kinofilm war schon draußen und wir hatten natürlich Angst, dass wir erkannt werden und dass der Interviewpartner merkt, diese Jungs, diese Typen, die wollen uns hinters Licht führen. Und wir hatten dann ein Redaktionsteam, wir haben quasi Redakteurinnen angestellt, die haben einen super Job gemacht, die haben halt rumrecherchiert, wo gibt es irgendwelche Wissenschaftler, Spezialisten für Themen, die wir zusammengeschrieben haben, die wir spannend fanden, hey Frauenarzt, und dann haben die dann diesen Professor Dr. Kindermann gefunden, der dann für uns im Interview Rede und Antwort gestanden ist und wir haben natürlich immer gesagt, wir wollen es nicht zusammen machen, ja, weil in dem Augenblick, wo wir zusammensitzen und der eine heißt Erkan und der andere Stefan, da macht es bei den Leuten dann schon so Klingeling. Wir haben gesagt, wir führen die Interviews getrennt voneinander. Und dann konnten wir halt uns auch gegenseitig später in Hetna TV vorführen. Hey, ich habe den und den interviewt, pass mal auf, da kannst du was Krasses lernen. Und der Gedanke war, dass diese Menschen, diese Spezialisten, ganz viele Leute dachten, das seien Schauspieler oder das sind irgendwelche Leute, die eingeweiht waren, die von denen wusste keiner Bescheid. Das war uns immer, das war auch Aufgabe der Redakteurinnen oder Redakteure, aber es waren halt in dem Fall halt nur Frauen. Hey, scheiße, man muss so aufpassen in letzter Zeit, oder? Der Simbeck, der hat dann schon wieder, der Redakteurinnen in diesem Fall war es die Aufgabe, Leute zu finden, die so betriebsblind, die solche Fachidioten waren, dass sie außer dass dem, was sie beruflich beackern, außer diesem Fach nicht nach links und nach rechts schauen. So diese Frage, schauen sie eigentlich öfter fern oder gehen sie manchmal ins Kino? Wenn die dann Nein gesagt haben, dann waren die halt perfekt für uns. Ja. dann haben wir die halt, dann war das ein gefundenes Fressen. Ich habe auch so einen Meeresbiologen interviewt, mega geiler Typ, der hatte keine Ahnung, wer wir sind, was wir machen. Und denen haben wir gesagt, wir machen, also wir haben denen gar nichts gesagt, das haben die Redakteurinnen gesagt, wir haben zu denen gesagt, also die haben zu, ja, ihr wisst, was ich meine. Also, es geht um Jugendliche, die gerade in der Resozialisierung sind. Ja, die sind mal straffällig geworden, haben soziale Probleme und die sollen so ein bisschen die Medienluft schnuppern, so eine Art Praktikum machen und die sollen jetzt mal Leute interviewen. Also wundern Sie sich nicht, wenn da mal ein bisschen doofe Fragen kommen, wenn die mal so nicht so informiert sind. Ja, das wurde diesen Professoren gesagt. Ja, das heißt also, dem Frauenarzt wurde gesagt, da kommt jetzt so ein Typ, der ist jetzt, der hat eine Jugendstrafe hinter sich und der hat sowas noch nie gemacht. Seien Sie ein bisschen nachsichtig. Ja, also auch wenn der, entmutigen Sie ihn nicht. Der soll dranbleiben, der soll Erfolgserlebnisse haben. Das wurde denen gesagt. Richtig mies, ja. Und deswegen haben die auch alle so lieb mitgespielt. Es wurde auch gesagt, also es wird wahrscheinlich auch gar nicht gesendet. Also wir müssen jetzt mal schauen. Also die mussten natürlich was unterschreiben, ja. Aber ich war jetzt auch nicht wirklich dabei. Aber das war die Ansage. Das sollte denen gesagt werden. Und die haben halt alle mitgespielt, so gut sie konnten. Und auch wenn es noch so peinlich und noch so dumm und noch so hanebüchen waren, haben die uns das immer verziehen. Und die haben dann, nachdem das Interview rum war, und es waren ja auch krasse Fragen, so keine Ahnung, ich habe den Typen von der Partei Bibeltreuer Christen, habe ich gefragt, würden Sie zum Islam konvertieren? Und er so, nein, würde ich niemals, ich gehe doch nicht in die Jauchegrube, wenn ich das Licht sehe oder keine Ahnung. So scheiße haben die Leute gesagt, weil die halt, die hatten die waren halt nicht mehr verschanzt, wie sagt man, they let their guard down, die haben halt ihre Abwehr unten gehabt. Die haben sich einfach auf uns eingelassen und haben eher versucht, uns zu bekehren und uns zu helfen. Und wenn das Interview rum war und es war so diese seltsame Stille, so, ja, das war's jetzt und so, und dann habe ich halt so Sachen gesagt wie, ja, also das war jetzt das Interview. Hey, vielen Dank, dass Sie die Fragen beantwortet haben. Jetzt müssen Sie noch kurz sitzen bleiben, weil Sie haben noch so ein Kabel dran. Also ja, ich auch. Ich habe auch ein Kabel. Krass, das vergesse ich immer. Also mich so voll dumm gestellt. Und dann saßen die meistens so da, so, puh, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt für Sie, also ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin und viel Glück für die Zukunft. Und solche Sachen haben die uns gesagt. Die haben nie im Leben gedacht, dass wir sie verarschen. Die haben immer gedacht, die helfen uns und waren deswegen auch komplett blind und haben gar nicht irgendwie gedacht, dass man uns misstrauen könnte, weil für die waren wir halt einfach voll die naiven Deppen. Und ja, das war das eine. Das zweite war die Fragetechnik. Wir hatten natürlich immer irgendwie so ein Ziel vor Augen. Irgendeine Falle mussten wir den Leuten ja auch bauen. Ne? Man wollte ja immer, dass die auch mal auf irgendwas eine Antwort geben, wo wir sie hinführen. Und da haben wir uns dann schon so Diagramme aufgezeichnet vorher. Also so ich habe mir so immer so Fragenbäume gezeichnet. Ich frage erstmal die eine Frage, dann werden sie wahrscheinlich das sagen, danach werde ich dann das fragen. Ja? Dann werden sie wahrscheinlich das sagen, dann werde ich das fragen. Und dann komme ich irgendwann zu dem Punkt, wo ich zack, wo die Falle zugeht und wo ich eine Frage stelle, mit der sie gar nicht gerechnet haben. Keine Ahnung, ich hab den Herrn, wie hieß er? Ich weiß nicht mehr. Der betreibt so Gay-Badehäuser in München. Super netter Typ. Und der hat schon ein bisschen den Braten gerochen, ne? Aber ich habe den halt auch so Fragen gestellt, so wie, ja gut, Sie sind jetzt mit einem Mann verheiratet, ja, aber küssen Sie den dann auch? Aber, oder wenn Sie Sex haben, dann aber schon mit einer Frau. So voll naiv, ja. Und dann irgendwann kam es zu dem Punkt, wo er sagt, nein, schon mit einem Mann. Ja, aber sie machen dann die Augen zu und stellen sich eine Frau vor. Also so top, komplett dumm und verblendet. Solche Fragen haben wir halt da gestellt und haben uns halt immer so anhand diesem Fragendiagramm entlang gehangelt. Und irgendwann kam halt eine Frage, die halt einfach hardcore war. oder also mega dumm. Und wo die dann einfach die Geduld verloren haben und dann irgendwie schnell irgendwas geantwortet haben oder eine lustige Reaktion kam. Was wir aber nie gemacht haben, und es war mega Ansage, nie den Zusammenhang verändern. Das heißt, wir haben vielleicht die erste Frage, dann haben wir 8 Zwischenfragen weggelassen und dann haben wir dann die 10. Frage gestellt. Und die war halt dann einfach mega hart und die Reaktion war mega krass und lustig. Und dann mit der Frage 11 wieder total zurück abgelenkt und wieder auf dem Zettel, ah ja, das wollte ich jetzt auch noch was fragen und so. Es war schon gemein. Aber es hat Spaß gemacht. Ich habe sogar irgendwo, habe ich noch so Zettel mit so Interviewlisten, was wir die alles gefragt haben. Muss ich echt mal rausschauen, ob ich sowas noch finde. Und dann haben wir das transkribieren lassen, weil es musste dann in den Schnitt gehen. Und im Schnitt waren zuerst so Cutter dran, die haben halt einfach, ja, so irgendwie eine lustige Frage und dann eine Antwort genommen, die nicht im Zusammenhang war und haben das so zusammengeschnitten und wir haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, weil wir hatten irgendwo auch das Gefühl, wir wollen den Interviewpartnern, die es dann später sehen, nicht das Gefühl geben, dass wir sie betrogen haben, sondern wir haben sie vielleicht ein bisschen hinters Licht geführt, wir haben sie in eine Falle reingeführt, aber wir haben nicht das, was sie gesagt haben, aus dem Kontext genommen und in einen anderen Zusammenhang gestellt, weil das wäre einfach nicht seriös gewesen. Das war eh schon mies genug, ja. Aber jede Reaction war real, jede Antwort war die Antwort auf die Frage und wir haben nie irgendwas gefaked und das war uns extrem wichtig. Und ich glaube, ja genau, wir sind für den Deutschen Fernsehpreis nominiert worden, aber nicht für die Interviews, komischerweise, sondern für die Moderation, was total Panne ist eigentlich. Und haben dann auch nicht gewonnen. Ich weiß nicht, wer ihn dann gewonnen hat. Aber wir waren auf jeden Fall 2002 für den Deutschen Fernsehpreis nominiert für Hetna TV und waren mega stolz drauf. Also ich muss persönlich auch sagen, das ist so das Schwierigste gewesen. Das hat auch am meisten Mut gekostet, weil ich bin schon so ein Typ, ich habe da ein schlechtes Gewissen. Ja, ich bin dann nicht so hardcore, dass ich jemanden so ganz gemein verarsche und in eine Falle tappe, weil ich will die auch nicht schlecht dastehen lassen, weil es sind ja doch am Ende des Tages ja auch Menschen, die danach wieder zurück an die Uni gehen und ihre Studenten unterrichten und die müssen schon auch erhobenen Hauptes danach wieder zurück an ihren Arbeitsplatz gehen oder zu ihren Familien zurück oder zu ihren Kollegen. Also die müssen sagen können, wow, die haben mich richtig verarscht und die Kollegen müssen sagen, oh, wow, wow. Aber ganz ehrlich, das wäre mir genauso passiert. Ja. So, also das war so mein Hintergedanke. Deswegen war ich auch nicht immer so mega hart. Also ich habe mich manche Sachen einfach nicht fragen getraut. So zum Beispiel, keine Ahnung, ich wollte jetzt nicht die Feministin irgendwie fiesen Sachen fragen. Ja. John war da schon ein bisschen härter. Nicht, dass er jetzt irgendwie skrupellos gewesen wäre. Ich glaube, Skrupel haben wir alle gehabt. Aber der ist einfach generell ein bisschen mutiger als ich, was sowas angeht. Dann das nächste waren die Exkursionen. Da haben wir dann zum Beispiel, also ein gutes Beispiel ist so Feuerwehr. Ne? Bei der Feuerwehr, der Typ, der hat es einfach lustig gefunden, wie wir reden, aber ich glaube, der hatte keine Ahnung, wer wir waren. Dann waren wir beim Kloster. Das war so ein junger Abt. Ich glaube, der hat den Braten gerochen. Und dann waren wir bei der Feuerwerksfabrik und der Geschäftsführer von der Feuerwerksfabrik, der kannte uns, der hat den Film gesehen und der wollte cooler sein als wir. Und das hat irgendwo so den Spaß rausgenommen aus der Nummer. Ne? Und das war so diese Gratwanderung, die wir machen mussten. Und nachdem die ersten Cutter die Sachen dann so zusammengeschnitten hatten und wie ich es vorher gesagt habe, so ein bisschen aus dem Zusammenhang beziehungsweise verfälscht oder ein bisschen halt gefaked, haben wir uns nochmal hingesetzt und wir haben quasi den Schnitt nochmal aufgemacht, wie man so schön sagt, und haben dann wirklich, ich würde schon sagen, pro Interview nochmal 2-3 Tage im Schnitt verbracht. Und ihr müsst wissen, wir saßen da in so einem Raum, also quasi ich und mein Interviewpartner, dann waren 3 Kameras, eine Zweierkamera, eine Close auf jeden von uns und noch eine 4. Handkamera, die so Dinge einfängt wie nervöse Hände, herumnesteln und suchen und so weiter. so ein bisschen Stimmung mit einfangen. Die sollte also mit so Schwarz-Weiß-Bildern so mit dazwischen geschnitten werden. So ein bisschen raw und dirty sollte es dann aussehen. Und die Interviews waren immer so, ich würde mal sagen, eine Stunde bis eine Stunde 15 oder so lang. Also ein Beta-Band, was in so einer Kamera drin war, war, glaube ich, 30 Minuten maximal. Und diese Bänder wurden dann einmal gewechselt und dann wusste man schon, okay, jetzt kommst du zum zweiten Bandwechsel. Wenn dann der Kameramann gesagt hat, sorry, ich muss wieder wechseln, dann wusstest du, shit, ich habe jetzt schon eine Stunde geinterviewt. Und der nächste Interviewpartner wartete ja schon. Also wir haben teilweise jeder 3 bis 4 Interviews am Tag gemacht. Und also 8 Leute weggeschafft. Das war einfach logistisch, musste man es halt so machen. Ne? Die Kameraleute waren gebucht, die Kamera musste bezahlt werden. An- und Abreise der Leute. Und tja, es musste halt effizient sein. Und das haben wir halt dann an einem Tag ja, runtergekurbelt. Ich weiß nicht, wie viele Interviewtage wir insgesamt hatten. Ich glaube, das haben wir bei einem Freund, der hatte ein richtig schönes, also ich glaube, in der ersten Staffel hatten wir verschiedene Locations. In der zweiten Staffel hatten wir in einem Haus, in einem Schloss, was ein Freund von uns gehört, hier in Rohrbach, wo ich wohne, haben wir dort die Interviews gedreht. Das waren eben so, ja, so Jagdzimmer und so. Sollte halt so museumsmäßig aussehen. Und da haben wir das Zeug gedreht. Und das war natürlich auch wichtig, so die Atmosphäre, so alte Räume, aha, bisschen Ehrfurcht und wir sind nervös und aha, und da konnte man halt in dem Haus, konnte man in verschiedenen Räumen gleichzeitig drehen, gleichzeitig auf- und abbauen und so weiter. Und genau, worauf wollte ich hinaus? Eine Stunde bis eine Stunde 15 Material haben wir pro Interview gedreht und haben es dann aber runtergeschnitten auf 3 bis 4, maximal 5 Minuten. Müsst ihr euch vorstellen. Also wir hatten immer eine Stunde Material. Wir haben aus einer Stunde haben wir letztendlich 3 bis 5 Minuten verwendet. So im Schnitt. Und das musste halt knackig sein und richtig knallen. Und es musste trotzdem irgendwie einen Anfang und ein Ende haben. Wisst ihr, was ich meine? Und so ein bisschen eine logische Folge. Es war schon verdammt viel Arbeit, das alles so hinzubekommen, dass es am Schluss irgendwie, dass die Highlights drin sind, es aber noch einen Zusammenhang hat, einen Anfang und ein Ende und die Person nicht so schlecht dabei wegkommt. Und die ersten Cutter haben es einfach mega gnadenlos krass durchgefeuert. Es war denen scheißegal, ob die irgendwie gut wegkommen oder nicht, ob der Zusammenhang stimmt. Und dann haben wir gesagt, nee, da müssen wir einfach nochmal ran. Und für uns waren natürlich auch Reaction-Shots wichtig. Es war nicht nur, Stefan stellt eine Frage, der Typ stellt eine lustige Antwort, sondern danach musste halt schon auch noch der Stefan so, keine Ahnung, so einen Blick machen. So Blicke, die wir alle in real life auch gemacht haben, aber die dann einfach weggelassen haben. Ne? Genau, also das war die Geschichte von Hetna TV. Da haben wir 2 Staffeln insgesamt gedreht ich glaube 11 normalen Folgen und dann immer noch 2 Best-of-Folgen oder 2 Specials. Und am Ende von der zweiten Staffel sind wir nach New York und nach Los Angeles geflogen und haben dort gedreht. Und das war auch geil, Leute. Und das war so ein bisschen, unser Ziel war, dass wir zeigen, dass wir auch in anderen Ländern funktionieren, dass es auch auf Englisch mit Untertiteln oder wir versuchen halt auf Englisch zu Rade brechen, dass es auch auf Englisch funktioniert. Und wir wollten wirklich als 3. Staffel Hetna TV eine Reiseshow machen. Wir wollten also zu den Aborigines, zu den Inuit, zu den Sorben, in verschiedene Regionen, die total special und spannend sind, da wollten wir hinfahren und berichten. Und das war aber die Zeit damals, als der ProSieben-Sender übernommen wurde, als der an die Börse ging und dieser Haim Saban hat damals quasi den Sender übernommen und dann ging es nur noch um Shareholder Value und Gewinne mussten maximiert werden, Formate mussten billiger sein. Wir lassen uns die Sendung sponsern von einem Reiseveranstalter, da sparen wir Kosten. Dann haben sie dann irgendwie nach langer Zeit einen Reiseveranstalter gefunden, der es sponsern würde, der würde aber nur nach Mallorca fliegen. Das heißt, wie wäre es, wenn wir da einfach mit einer Handkamera über den Ballermann laufen und dann dort besoffene interviewen. Und da haben wir gesagt, das ist nicht der Gedanke von Hetna TV, dann lassen wir es lieber bleiben. Und damit ist die Geschichte letztendlich auch gestorben. Und wir haben uns dann auf den 3. Kinofilm konzentriert, aber auch ein bisschen kapriziert, haben nebenbei keine anderen Sachen gedreht, haben viele, viele Kosten gehabt, einen großen Overhead, und aber dann mit dem Film auch keinen Gewinn gemacht. Und dadurch war dann das ganze Projekt, wir sind Produzenten, wir sind Medienschaffende, ist dann auch gestorben. Weil, tja, ich glaube, wenn du eine Produktionsfirma hast, die wir dann letztendlich auch, für die uns gehört hat, dann musst du halt ständig produzieren und auch andere Sachen. Und du kannst nicht einmal im Jahr einen Erkan und Stefan Film machen oder so Overkill erzeugen. Deswegen war es das dann auch. Ich glaube, jetzt mittlerweile ging es wieder. Ich hätte auch tierisch Bock auf Hetner TV. Wir nennen ja auch unser YouTube-Zeug TV Brontal. Geht mal auf YouTube, abonniert mal unseren Erkan und Stefan Sender. Und da wollen wir vielleicht auch mal Interviews machen oder so. Aktuell machen wir halt Zeichentricksachen, wir können eh nicht raus. Und wollen irgendwann auch Sketche schreiben. Und vielleicht kann man dann mal wieder so Sendungen rausschneiden. Naja, wir sammeln aktuell Material, wir sammeln Ideen. Ist auch günstiger geworden. Aber trotzdem, solche Interviews, da hält man nicht einfach mal so die Kamera drauf. Das wollte ich euch eigentlich damit nur erzählen. Ne? Es sieht vielleicht billig aus. Man kann viele Leute heute auch mit Handys drehen, aber du brauchst halt trotzdem, ja, ich meine, du brauchst halt drei Kameraleute plus einen vierten plus nochmal einen Tonmann, der die beiden Mikrofone verkabelt und gleichzeitig mischt. Dann brauchst du noch einen Maskenbildner, der guckt, dass die Leute nicht schwitzen. Dann brauchst du noch Licht und dann sind halt dann mal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 plus Regie, 10 Leute plus Interviewpartner, 11, 12 Leute plus Catering, plus Fahrer. Ja, also 15 Leute waren eigentlich immer bei so einem Dreh am Start. Und es kostet natürlich, ne? 15 Leute müssen bezahlt werden plus An- und Abreise. Es ist nicht einfach so einfach zu bewerkstelligen wie die Sachen, die heute mit dem Handy mal schnell gefilmt werden. Frage ist, was besser ist. Manche Sachen sind einfach total real, die mit dem Handy gefilmt werden. Unsere Sachen waren halt einfach aufwendig. Aber ich bin im Nachhinein immer noch sehr stolz drauf. Ich hoffe, euch hat es damals auch Spaß gemacht. Und das war die Geschichte von Hetner TV. So, Flo erzählt einfach alles. Irgendwann ist alles erzählt. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem treu. Das war Schlimmbecks Podcast. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die mich auf Patreon und auf Steady unterstützen. Wer mich auf Patreon oder Steady unterstützt, mit 3 Euro im Monat, wird automatisch Schlimmbäckchen, ja, und bekommt so eine Schlimmbecks-Podcast-Tasse. Da steht drauf, schlimmer geht's immer. Und die Wuff, Wuff, Wuff von meiner Titelmelodie bekommt von mir umsonst zugeschickt. Also scheut euch nicht, supportet diesen Podcast mit 3 Euro im Monat als Schlimmbäckchen. Das schafft ihr doch bestimmt. Ich begrüße auch einen neuen stillen Unterstützer, nämlich, heute hat sich jemand ganz neu bei mir auf Patreon angemeldet, nämlich der Robert Lindemann. Richtig, vielen, vielen Dank, lieber Robert. Ich habe deinen Namen schon öfter mal gelesen. Ich glaube, du hast immer sehr, sehr lustige Sachen kommentiert und ich glaube, du bist richtig krasser Erkan und Stefan und Hetnard-Fan. Schön, dass du hier auch gelandet bist, auch als stiller Unterstützer. Schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank an alle meine Schlimmbäckchen. Ich mache jetzt hier mal die Liste auf und lese eure Namen vor. Vielen, vielen Dank erstmal an die Schlimmpresarios. Bitte erheben Sie sich für eine Fanfare. Für Leon Borg, Florian Höfle, Dom Thule, Dennis Place, Katrina Messinger, John Singh und Luna Schattenwolf. Vielen, vielen Dank an meine Schlimmpresarios. Es ist klasse von euch. Danke. Ich weiß, 10 Euro im Monat ist nicht wenig. Dafür bekommt ihr ein schönes Poster und die Tasse und natürlich regelmäßig den Podcast. Aber ihr seht euch halt einfach als Förderer der Kunst und das finde ich toll von euch. So. Dann gibt es die Schlimmbäckchen für 3 Euro im Monat. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Danke an CJ Kiefer, Michael Buchner, Martin Baumann, Fabian Pöhlmann. Letztes Mal habe ich Pöhlmann gesagt, Entschuldigung. Ich habe Pöhlmann-Verwandte, deswegen. Julian Brückmann, Henry Kunke, Merchhelden.com, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Marco Zehet, Power, Tom Pete im Auftrag der Neugierde, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers, Dein Ingolstadt, danke für die Schanzertasse, geht mal auf deiningolstadt.de, Ben Schlimbeck, Alex van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Das war Schlimbecks Podcast. legt euch wieder hin, lasst euch gut gehen, genießt den Sonntag und wir hören uns am Montag wieder. Schreibt mir bitte am mail@floriansimbeck.de, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Stress habt mit jemandem und ihr braucht ein bisschen Tipps von mir, können auch blöde, lustige Tipps sein. Ich habe einfach Bock, mit euch zu interagieren. Und ansonsten bleibt gesund. Ciao.